es zu lesen. Und wenn ich jetzt mal fragen würde, ich glaube, der eine oder andere hat das auch wieder vergessen bis dahin. Und dann hatten wir dem Geheimnis auf der Spur die Begleitumstände einer jungen Gemeinde, und zwar anhand des Befreiungsdienstes. Wie führt man einen richtigen Befreiungsdienst durch? Und wer von euch hat die Elisa-Methode nachgelesen diese Woche? Eins, zwei und ihr andere, ihr könnt nach Hause gehen, ihr hört sowieso in der Predigt nicht zu. Das ist das Dilemma, nicht? Ich will nämlich heute nochmal, ich komme nochmal auf die Lisa-Methode, aber jetzt will ich noch ein viertes Geheimnis von Ephesus, dem Geheimnis auf der Spur, noch mit euch weitergehen. Und zwar Ephesus, wir erinnern uns, das schloss sich an die dritte Missionsreise vom Apostel Paulus an, die so 52 bis 56 nach Christi Geburt gelaufen ist. Und jetzt hat er viele Jahre in Ephesus verbracht und hatte die Gemeinde gegründet, die Gemeinde gelehrt. Er hat Totenerweckungen erlebt, er hatte Krankenheilung erlebt. Es waren spektakuläre Dinge, die dort passierten in Richtung Heilung, Befreiungsdienst und tiefer Lehre. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo er sagt, so, jetzt gehe ich wieder nach Jerusalem. Und das ist ein ganz interessanter Teil, weil er sagt ihnen, gib mir Acht, ich werde nicht zurückkommen. Vielleicht schreibe ich mal noch einen Epheserbrief, den könnt ihr dann später nachlesen. Aber jetzt verabschiede ich mich von euch. Und er holt die Verantwortlichen der Gemeinde zusammen und gibt ihnen so sein Vermächtnis weiter. Dem Geheimnis auf der Spur, das Vermächtnis von Paulus an die Gemeinde, die er gegründet, die er mit dem Herzen getragen hat. Das ist das ganz, ganz Wichtige, die letzten Worte eines Menschen. Man weiß aus Kriegszeiten, wenn Soldaten in Japan, in Amerika oder sonst wo gestorben sind, die letzten Worte, die jeder Soldat immer gesprochen hat, nachweislich war Mama. Unabhängig von der Herkunft, unabhängig von dem Land. Aber hier, das haben wir ja nicht, dass Paulus sagt, ich bin schon dabei, gefoltert und zu sterben, sondern er sagt, ich möchte zuletzt nochmal mein Vermächtnis an euch weitergeben. Und dieses Vermächtnis, das hat mich interessiert. Ich habe gedacht, vielleicht macht er mit ihnen nochmal einen Schnellkurs durch, wie man Dämonen jagt. Vielleicht macht er nochmal einen Schnellkurs mit ihnen durch, wie man Tote auferweckt. Wie ein Eutychus wieder zum Leben zurückkommt, wenn er bei langer Predigt aus dem Fenster gefallen ist. Ich denke, wo kommt es ihm wirklich drauf an? So, und jetzt lese ich euch jetzt vor. Er holt sich die Leute zusammen und fängt dann Folgendes an mit ihnen. Na, da sind wir nochmal bei den Barmherzigen. Das ist, wenn ich rede und gleichzeitig auf dem Ding hier rumdrücke, das ist gar nicht so einfach. So, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung aus Apostelgeschichte 20. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leiter euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Nie war ich auf Silber oder Gold aus. Keinen von euch habe ich hier um Kleidung gebeten. Seht hier meine Hände. Ihr könnt bestätigen, dass ich durch eigene Arbeit für alles gesorgt habe, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr selbst, gesagt hat: Auf dem Geben liegt ein größeres Segen als auf dem Nehmen. Als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. Was für Schlussworte. Was, wenn Paulus hier stehen würde, was würde er uns sagen? Was würde er uns weitergeben? Was wäre ihm besonders wichtig? Und ich dachte, das Erste, was ihm ganz besonders wichtig wäre, wäre Life Balance. Life Balance ist ja das große Schlagwort in unserer Gesellschaft. Wir sollen Acht auf uns selbst geben. Als ich heute Morgen hierher gefahren bin, ich habe Herren von Joggern gesehen. Und dann auch noch welche, die mit dem Fahrrad die Tour de France für nächstes Jahr trainiert haben. Du weißt, wie das ist, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, nicht? Ach, bei dem Wetter ist doch genial. Dann noch dabei Mücken jagen, weil man so schnell ist. Life Balance. Achte drauf, wo du deinen Urlaub verbringst. Und wenn du nichts anderes kannst, dann nimmst du bitte Nahrungsergänzungsmittel. Ey, da verdienen sich so viel eine goldene Nase. Und wenn du jeden Morgen Marmeladebrot isst, hast du genug Vitamine, das sage ich dir jetzt schon mal. Ich esse kein Gemüse, ich esse kein Obst. Und wie ich in Indien beim Medizincheck war und die meine Daten alle angesehen hatte und sagten: Mann, Sie leben aber gesund. Und dann sagt meine Frau: Der isst kein Gemüse, der isst kein Obst, das kann er als Allergiker nicht. Dann guckt sie nochmal dahin und sagt: Was machen Sie denn beruflich? Sagt meine Frau: Der ist Pastor. Ah, sagt sie, dann kommt das von der Seele. Life Balance. Da weist Paulus als Erstes hin, Life Balance. Aber wir wissen, wir können noch so viel trainieren, wir können noch so viel Nahrungsergänzungsmittel haben, wir können auf den Malediven jedes Jahr Urlaub machen. Deine Seele kommt deswegen nicht zur Ruhe. Und deswegen müssen wir gucken, was der Apostel Paulus unter Life Balance versteht. Hier haben wir Christian Life Balance. Gebt auf euch selbst Acht. Und es steht ja auch in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, als jedes Jogging, als jede Fahrradstour, als irgendwas anderes, als Nahrungsergänzungsmittel, achte, was mit deiner Seele passiert. Und das war ihm ganz besonders wichtig. Es war ihm wichtiger wie Totenerweckung, wie Krankenheilung, wie letzte Lehre von 1. Mose bis zum 5. Buch Mose. Es war ihm wichtig, dass du geborgen bist in den Armen von Jesus Christus. Wie das alte Kirchenlied heißt: sicher in Jesu Arm, sicher an seiner Brust. Du kannst alles Theologische wissen. Du weißt alles, was kommt. Solange du dich nicht geborgen weißt in Jesus Christus, dann wirst du fromm und wirst komisch, dann geht an allem was vorbei. Und jetzt sagt er aber: Gib Acht darauf, da müsse also Dinge passieren, die das dir rauben können. Und deswegen geht er nochmal im Vers 32 auf ganz besondere Dinge ein. Er sagt nämlich: Achte drauf, worauf dein Fokus geht, weil es könnten reisende Wölfe kommen.
Reisende Wölfe, ja gut, jetzt gerade wo die Wölfe wieder heimisch werden hier bei uns, dann ist das alles kein Thema. Da müssten wir jetzt so den einen oder anderen Schäfer fragen.
Aber was bedeutet das für uns? Worauf hast du zu achten? Der Herr Jesus nimmt das als meinem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld auf. Er sagt, da wird Samen ausgestreut. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Es wird ausgestreut, das wächst an und einiges fällt auf harten Boden und dann kommt der Teufel und raubt es. Oder es kommt Verfolgung und erstickt diese Frucht. Also es gibt Dinge, die von außen kommen. Und das wäre zum einen, was dich von der Liebe Jesu wegdrängt, von diesem ganz warmen Gefühl am Herzen vom Herrn Jesus, dass von außen Druck kommt. Oder dass von außen der Kapitalismus auf einmal Einzug hält. So ganz einfach, nebenbei. Dann bist du todunglücklich, wenn du keinen Urlaub machen kannst. Dann bist du todunglücklich, wenn dein Nachbar ein größeres Auto hat. Dann bist du todunglücklich, wenn du nicht. Dann bist du todunglücklich, je nachdem, wenn du deinen Kleiderschrank aufmachst und sagst, so kann ich nicht zum Gottesdienst kommen, das passt überhaupt nicht. Du bist todunglücklich, wenn du nicht wie Schwarzenegger aussiehst. Verstehst du, wir müssen wieder in die Arme Jesu kommen. Und der Teufel kommt und wird uns hier ganz langsam in eine andere Ebene schieben. Wenn unsere Gemeinde viel wichtiger ist, dass die Stühle alle gepolstert sind, dass die Wand hinter uns gestrichen ist, dass wir den perfekten Eingang haben, dass der Lobpreis noch stärker ist wie heute Morgen, dass es noch mehr gewachsen ist, wenn das uns wichtig ist, versteht was, dann brauchen wir was Neues. Wir müssen wieder in die Arme vom Herrn Jesus kommen. Und ich unterhalte mich in letzter Zeit sehr häufig mit meiner Frau zusammen, weil vielleicht hängt das mit dem Alter zusammen. Früher war ja immer alles besser, nicht? Das weiß man von jedem Älteren. Aber wir erinnern uns an Zeiten, wo wir aufgeregt waren, in den Gottesdienst zu kommen. Wir waren ganz nervös, dass wir noch einen richtigen Platz kriegten. Wir waren nervös auf das, was kommt an Lobpreis, an Anbetung. Wir waren nervös bis zum geht nicht mehr. Wir haben Dinge gemacht, wo wir heute sagen, wie haben wir das denn geregelt? Und manchmal schauen wir zurück und sagen, was ist uns geraubt worden? Durch Geschäftigkeit? Durch Lebensgestaltung, wo die Balance in eine andere Richtung gegangen ist. Paulus sagt, habt Acht darauf, dass kommen Dinge, die euch aus der Liebe Jesu herausreißen wollen. Das ist ganz gefährlich. Ich habe euch ja erzählt, wie ich mal im Gemeindegründungsseminar auf der Bibelschule in Berühr war. Ich saß da als Teilnehmer und am Ende des wöchentlichen Seminars wurden die ganzen Studenten gefragt, ihr lieben Studenten, was würdet ihr dem BFP, also den Pfingstlern, raten, damit mehr Gemeinden gegründet werden können? Was würdet ihr dem Vorstand für einen Tipp geben? Was müsste der Vorstand tun? Und einstimmig kam aus dem Plenum heraus, der BFP müsste mehr Geld zur Verfügung stellen. Ich bin danach aufgestanden und habe gesagt, jeder, der das gesagt hat, der wird nie eine Gemeinde gründen. Die Gemeinde kommt nicht durch Geld. Man mag vielleicht beim Fußball durch Geld Tore schießen, aber Gemeinden werden nicht entstehen durch Geld, sondern durch die Gnadenerweise Gottes, dass Menschen am Herzen vom Herrn Jesus sind. So kommen Dinge von außen, der Zeitgeist, der hineinkommt, wenn über Homosexualität, Sexualethik oder Rassismus in Gemeinden mehr diskutiert wird als über die Liebe Jesu, haben wir verloren. Ich bin dessen so müde, diese ganzen Artikel zu lesen, diese ganzen Streitsachen zu lesen. Ich möchte wie der Dichter an sein Herz. Life Balance hinein in seinen Arm. Aber es gibt auch die Dinge, die von innen kommen, die Paulus hier in diesen Texten aufweist. Es gibt diese Machtspiele von innen. Die können manchmal sehr fromm sein. Ich kann mich daran erinnern, in der Gemeinde, wo ich früher war, haben wir etwa 50, 60 Hausbibelkreise gehabt. Und das war natürlich für uns Pastoren ganz schwierig, die ganzen Hauskreise entsprechend zu regeln. Also wurde nach einem Distriktleiter gesucht. Wir haben uns also umgesehen und hatten dann schließlich einen, der war sowas von fromm und der hatte so viel Bibelwissen, sagten, den schlagen wir zum Ritter. Und nach kurzer Zeit wurde der ganz komisch und sagte also, ihr spinnt hier alle. Und dann kam er bei mir in die Jugend rein und hatte, ich glaube, 6, 7 Jugendliche genommen und sagte, ich gründe mit denen in Gemeinden, eine Gemeinde in Spandau. Wir fangen mit einer Hauskirche an. Nichts gegen Hauskirchen, die können sehr, sehr gut sein. Aber der fing an, er wollte der König sein. Und dann hat er mit denen Lehrstunden gemacht. Er hat gesagt, also
wir werden einen Glaubenskurs machen und den beweisen wir damit, wir waschen die Wäsche nicht mehr bei 60 oder 90 Grad, 60 Grad, 90, ich weiß, bei höheren Temperaturen, sondern wir waschen die bei 20 Grad und dann glauben wir, dass selbst Kochwäsche danach sauber ist. Und dann haben die das in die Waschmaschine getan und am Morgen ist er hingegangen und hat aufgemacht und sagt, euch fehlt der Glaube. Und dann hat er die Wäsche gewaschen und am nächsten Tag macht er auf und sagt, so sieht die Wäsche jetzt aus. Das ging so lange gut, bis irgendwann mal eines der Jugendlichen wach geworden ist und ist abends runtergegangen und hat festgestellt, der hat auch Kochwäsche gestellt. Aber in dieser Zeit waren sie schon so dem Sektierer anheimgefallen, dass nur einer aus dieser ganzen Sache glaubensmäßig rausgekommen ist. Dämonie, die dann greift. Deswegen die letzten Worte, die Paulus an die Gemeinde sagt, achtet drauf, es können Leute von innen kommen und es kann Sachen von außen kommen. Und von innen kommt noch eins und da muss ich darauf hinweisen, weil das viel näher ist als die Geschichte, die ich euch jetzt erzählt habe mit der Kochwäsche. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt irgendwo mal einen grundsätzlichen Fehler gemacht und dann läuft das Kopfkino. Ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich komme mit nichts hin. Bei mir passiert das immer nachts. Ich werde dann irgendwann mal wach und plötzlich fallen mir ganz dumme Dinge ein. Und am Morgen komme ich und sage, wie will ich denn jetzt noch Pastor sein? Ich habe mal wieder einen Fehler gemacht. Schon mal wieder da. Und dann das Kopfkino reißt mich Stück für Stück für Stück runter. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich werde nichts mehr. Gegen sowas hilft nur hineinfliehen in die Arme Jesu. Es gibt diesen fantastischen Bibelvers, dass nichts Hohes, nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges, nichts, nichts, selbst deine eigene Dummheit kann dich nicht aus seiner Hand reißen. Weil du bist teuer erkauft. Und ich möchte das einfach noch in die Praxis umsetzen, um nochmal hereinzubringen. Wir brauchen wieder die Elisa, die Elisa-Jacke. Ihr habt das ja gelesen, jedenfalls einige, wie Elia in den Himmel gefahren ist, die Jacke ist zurückgefallen und dann nimmt Elisa diese Jacke, geht an den Jordan und sagt, wo ist denn der Gott? Und haut es in Jordan rein und der Jordan teilt sich. Wenn so Dinge von innen kommen, dann brauchen wir die Elia-Jacke. Wir müssen die Elia-Jacke nehmen und sagen, wo ist denn dieser dumme Gedanke? Und dann haust du es rein und gehst direkt durch den Jordan in die Arme vom Herrn Jesus. Ich möchte, dass wir das wieder, wenn dir jemand sagt, du kannst nichts, du bist nichts, du wirst nie was werden, das wirst du nie schaffen, du kannst nie Christ sein, das wird nicht funktionieren, dann nimmst du diese Jacke, deswegen ist die Geschichte für mich so wichtig und nimmst die und haust die in den Jordan dann rein und sagt, wo ist denn dieser Gott des Elias, der befreit, der in den Arm nimmt, der dich durchträgt, der mit dir unterwegs ist. Das ist die Botschaft, die Paulus den Ältesten, den Verantwortlichen in der Gemeinde gibt und sagt, habt Acht auf die Herde, dass das die Herde versteht. Die müssen vielleicht keine Toten erwecken, die müssen vielleicht keine Kranken heilen, aber sie müssen wissen, sie sind Geliebte von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Nichts darf dir diese Zuversicht rauben. Selbst deine eigene Doofheit oder deine eigene Sünde, nichts darf dich davon abhalten, zu wissen, dass du in seine Arme gehen kannst. Ein zweiten Teil, den Paulus hier weitergibt, den muss ich einfach auch noch dazu nehmen, weil der ist noch wichtig, weil dann kommen wir damit auch auf die Zielgerade und auch auf die Kindersegnung zu sprechen. In Vers 32, der zweite Schlüsselvers, das andere sind Erklärungen, die dazwischen sind, sagt er, und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Ich ereifere mich ja manchmal so in der Predigt und sage wirklich geistlich tiefe Wahrheiten und ich sage, Paul, hör dir nochmal die CD an von der Gnade Gottes, dass in seinen Armen geborgen bist und so weiter, hör dir das nochmal an und am Montag habe ich es manchmal wieder vergessen. Deswegen sagt Paulus, Moment, du bist nicht alleine, sondern wir vertrauen dich der Gnade Jesu Christi an. Da kommt ein Segen über dich. Er sagt, du musst nicht alleine kämpfen, sondern der Segen Gottes wird mit dir sein. Und er wird so weit mit dir sein, dass es selbst bis in die Ewigkeit hineinreicht. Wenn du weißt, dass es nicht alleine schaffst, dann schau dahin, dass Paulus sagt, okay, gib auf dich Acht, aber ich sag dir noch eins. Ich vertraue euch der Gnade Jesu Christi an. Er ist barmherzig und von großer Güte. Und das führt mich eigentlich zu dem Punkt hin, dass beide Dinge zusammenkommen müssen. Geistliche Life-Balance und gebt Acht auf euch selbst. Bleibt unter der Gnade. Und damit wir das noch plastisch auch in Erleben haben, möchte ich jetzt die Deborah bitten, dass sie mit der Simone kommt, dass die Eltern kommen. Birol, du müsstest jetzt auch nach vorne kommen. Wir möchten nämlich das Baby jetzt segnen. Weil jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Teil, wo diese Gnade über ein junges Mädel noch ausgerufen wird. So möchte ich auch noch mal in die Arme genommen werden. Wenn ihr wissen wollt, wie das ist, in den Armen, kommt ruhig, in den Armen vom Herrn Jesus zu sein, dann müsst ihr dieses Bild vor Augen haben. Vielleicht hast du noch den geistlichen Nuggi. Vielleicht hast du gerade noch Muttermilch getrunken. So sehr hat Gott dich geliebt. Die wollen ein Bild noch machen dahin. Du musst noch ein bisschen weiter vorgehen, das hilft nichts. Das ist ja ganz wichtig. Und die beiden Erwachsenen hier, die haben sich einen besonderen Bibelvers herausgesucht über der Simone. Den habe ich oben aufgeschrieben. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das möchten wir über Simone ausrufen. Sie gehört Jesus von Anfang an. Sie ist von ihm gewollt. Sie ist von ihm getragen. Und das möchte ich über euch ausrufen, damit ihr das wisst, dass ihr das wirklich als Älteste der Simone immer wieder vermitteln könnt. Sie ist geliebt von Gott. Es können Dinge drauf, runter und drüber gehen. Nichts und das. Es können die Zahnschmerzen kommen und so weiter. Es kann kommen, es kann kommen, kann kommen. Nichts. Nichts soll von dieser Güte weggehen. Das soll von Anfang an über ihrem Leben ausgerufen werden. Das soll über eurem Leben sein. Und damit wir das behalten, das soll über eurem Leben ausgerufen sein. Das ist die Gnade, von der Paulus spricht, die er hinausruft. Und in dieser Richtung möchten wir segnen. Und jetzt weiß ich nicht, wer sollte denn jetzt mit nach vorne kommen? Trauen die sich? Ja, die Großeltern und die Paten, die müssen jetzt aufstehen und müssen kommen. Da bleibt nichts anderes übrig. Ich weiß ja nicht, wie ich euch ermutigen kann. Weil die sollen ja mitgesegnet werden. Paten sind ja immer früher aus dem Mittelalter da, aber wenn die Eltern aus ihrem Grund verstorben sind, dann mussten die dafür klar machen, dass die Kinder in der Gnade weiter groß geworden sind. Aber jetzt kommt ein ganzer Wächterrat, kommt jetzt, im positiven Sinne. In dem Fall seid ihr gerne Wächterrat, wa? Das ist ganz klar. Guckt euch, diese Schar, die werden jetzt dafür gerade stehen, dass der Segen ausgesprochen wird, dass der Herr über ihnen lebt. Und eigentlich seid ihr ja mit unterwegs, deswegen müsst ihr mit aufstehen. Das bleibt gar nicht anders übrig. Ihr müsst mitsegnen. Und wenn du diesen Segen auch haben willst für dich, dann werden wir nochmal ganz gezielt auch gleich dafür beten. Ich lege das Mikro mal beiseite, dann ist das einfacher für mich. Ich habe eine laute Stimme und ihr betet sowieso innerlich mit. Ja.
Verurteilung in dir, Herr Jesus, aus jedem Auge herausleuchten lassen. So wie es jetzt geborgen ist in den Arm der Mama, so legen wir sie in deine Arme, dass du sie schützt, dass du sie trägst und an deinem Herzen bist. Wir rufen diesen Segen über sie aus. Sie ist frei. Sie ist frei. Und Jesus, ich segne die Eltern, dass die Eltern diese Erfahrung von dir immer wieder weitergeben können. Auch in der Ratlosigkeit der Erziehung dieser Zeit, dass du in diese Weisheit gibst, sie immer wieder in dein Herz zu ziehen. Dass nicht Religiosität in der Gebote des Obersten sind, sondern die Liebe, die von dir fließt. Schenke ihnen dazu die Kreativität und die Ermutigung, dass sie in deinen Armen genauso sind, dass sie die Ältesten sind, die diese Botschaft weitergeben. Das ist die Liebe. Jesus, ich segne die Eltern in deinem Namen. Jesus, ich segne die Eltern, die Großeltern, Jesus. Sie sollen deine Nähe und deine Liebe spüren. Ich segne die Tannen, die da ist, Jesus, dass sie dich an dein Herz kommt und verstehst, dass es nicht um Religion geht, sondern um die Beziehung. Jesus, sie sollen ermutiger sein. Ich bete für die Paten. Für die kleinen Paten und für die großen Paten. Dass sie das Baby ermutigen können. Dass sie hinter ihr stehen können. Dass sie sich freuen können. Jesus, wir segnen.
Ja.
Und mit euch, die ihr jetzt gesegnet seid, würde ich sagen, wir segnen die Gemeinde. Dass dieses Bild von dem Baby in den Armen, dass das in unser Herzen eingepflanzt ist. Dass keiner hier rausgeht, ohne dass er sich geliebt weiß, von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Du kannst noch so fromm sein, ohne diese Beziehung ist alles nichts. Achte darauf, dass das in deinem Herzen eingepflanzt ist. Dass du so durch den Alltag gehst. Krankheiten sind gut, Totenerweckung sind gut, aber am Herzen von einem Jesus sein, das rettet bis in die Ewigkeit. Also mach Acht auf dein Herz, auf die Lifeguards, dass du an seinem Herzen bist. Und so segnen wir es hinein, von dir vorne, zu euch hier, dass dieses Bild einfach hängen bleibt. Aber was schiebt man nicht aus seinem Herzen? Jesus, wir segnen hinein. Wir segnen hinein in diese Gemeinde, in diese Zeit hinein, dass wir von deiner Liebe getragen werden, dass wir an deinem Herzen sind. Jesus, dein Friede soll überall sein.
Oh, Amen.
Jetzt heißt es, dieses jüngste Gemeindemitglied, mit dem Applaus mal richtig.
Der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich schließe mit dem Wort an die Hirten. Eigentlich an euch. Paulus, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist das? Und was mich am meisten vom Hirten Paulus ermutigt hat in diesem Text ist, das, was er nachher den Epheser dann nochmal schreibt. Als er das gesagt hat, kniet er nieder und betet mit ihnen. Als ich meine Frau kennengelernt habe,
und wir schließlich in Richtung auf Eheschließung gingen. Da haben wir zusammengesessen und haben gesagt, welchen Trauvers möchten wir denn haben? Und dabei ist dieser Vers rausgekommen. Derhalben beuge ich meine Knie. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf. Weil ich in seinen Armen geborgen bin. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Sicher in Jesu Arm, sicher an seiner Brust. Alles können wir wissen. Aber wenn wir das vergessen haben, bringt es nichts. Herr Jesus, hier sind wir jetzt. Ich bete, dass du uns Gnade schenkst, dass nichts dieses Wort von der Christian Life Balance uns in dieser Woche geraubt werden kann. Dass weder der Teufel kommt, die Vögel, die Frucht bringen, noch die Sorgen um die Dinge dieser Welt, die Frucht ersticken, sondern wir geborgen sind in deiner Hand. Jesus, ich segne ich die Gemeinde mit diesem Shalom, mit diesem Frieden, mit dieser Geborgenheit. Wenn es uns an Erinnerung mangelt, dann halt uns dieses Bild von der kleinen Simone vor Augen. Dass wir wissen, wir sind getragen und geliebt von dir. Amen.